Mitten im Gerichtssaal steht eine Kühltruhe. 52 cm breit, 52 tief, 86 hoch. Ihr Fassungsvermögen ist wegen der Isolierung gering. Die Robenträger umkreisen sie zögernd. Staatsanwalt Tobias Pinder streift Handschuhe über. Er will etwas demonstrieren. Er hebt den Deckel. Wie vom Blitz getroffen weichen die Prozessbeteiligten zurück. Die Protokollführerin rennt zu den Fenstern und reißt eines nach dem anderen auf. Jetzt merken es auch die Zuschauer. Die ersten flüchten aus dem Saal. Auch die Richter ziehen sich, so eilig, wie es ihre Würde gerade noch zulässt, ins Beratungszimmer zurück. Nur die Angeklagten verharren, als wäre ihnen als Strafe zusätzlich auferlegt, das Grauen in sich hineinzuatmen. Es stinkt fürchterlich. Die Truhe ist zwar leer, doch der Verwesungsgeruch erfasst nicht nur im Nu den gesamten Schwurgerichtssaal des Cottbuser Landgerichts, er nistet sich auch in den Köpfen der Zuschauer ein, als ständiger Begleiter jedes Gedankens an den Fall Dennis. Den Jungen, den seine Mutter in diese enge Kühltruhe in der Küche pferchte, nachdem sie ihn laut Anklage hatte verhungern lassen. 2,5 Jahre lang steckte Dennis darin. Täglich stand seine Mutter davor. Irgendwann würde jemand den Deckel heben. Es und er würde herauskommen.
Come little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come little children, the time's come to play here in my garden of magic.
Solche Fälle bringen selbst die Justiz durcheinander. Je größer das Entsetzen, desto spektakulärer werden sie bisweilen präsentiert, als genügte die nüchterne Erörterung nicht mehr. Im Prozess um das verhungerte Mädchen Jessica in Hamburg brachten Fotos der nackten Kinderleiche auf Großleinwand die Zuschauer fast um den Verstand. In Cottbus ist es der Leichengeruch. Dennis starb 2001. Noch nicht einmal 7 Jahre alt. In der Kühltruhe gefunden wurde er am 21. Juni 2004. Weil das Kind zur Todeszeit hineingepasst hatte, schlossen die Rechtsmediziner aus den mumifizierten Resten auf Unterernährung. Ein gesunder Junge wäre viel zu groß gewesen. Wie Jessica konnte Dennis am Ende seines Lebens nicht mehr laufen, kaum sitzen, nicht mehr sprechen, sondern nur noch Töne von sich geben. Dennoch sind die Eltern Angelika und Falk Bittner, 44 und 38 Jahre alt, nicht wie im Fall Jessica wegen Mordes, sondern wegen Totschlags angeklagt. Die Kammer hält auch eine Verurteilung nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge für denkbar. Frau Bittners Verteidiger ließ, gleichsam als Kontrapunkt zur schaurigen Kühltruhenpräsentation, einen Film des WDR mit dem Titel »Keiner hat was gemerkt« vorführen. Später sagte er, der Film zeigt die Persönlichkeit der Angeklagten, wie sie durch die Medien noch nicht dargestellt wurde. Kommt es darauf etwa an? Der einfühlsam und kunstvoll komponierte Film suggeriert ein scheinbar fertiges Bild der Angeklagten und ihrer Gedankenwelt. Doch was wurde von den Filmemachern weggelassen? Man weiß es nicht. Man glaubt es nur zu wissen. Angelika Bittner bringt vor, sie habe den langsam verfallenden Jungen nicht zum Arzt gebracht, weil es ein Horror für sie gewesen sei, in Wartezimmern herumzusitzen. Im Film heißt es, Ärzte hätten bei ihr eine Agoraphobie festgestellt, also Platzangst. Der Vorsitzende, er will wohl kein Unmensch sein. Dann muss es Ihnen ja besonders schwer fallen, hier zu sitzen, fragt er. Nicht, warum sie nicht ihren Mann mit dem Kind zum Arzt geschickt hat. Angelika Bittner hat 1981, 84, 85, 86, 92, 93, 95, 96, 97, 98 und 1999 ein Kind geboren. Das erste gab sie zur Adoption frei. Nummer 2, 3 und 4 kamen ins Heim. 5 und 6 wurden ebenfalls adoptiert. Dennis war das siebte Kind. Ihn ließ die Mutter nach der Geburt 1995 1,5 Jahre im Heim, laut Film, weil sie angeblich mit den vielen Kindern nicht zurechtkam. Im selben Jahr stürzt oder springt die Mutter betrunken vom dritten Stock in die Tiefe und überlebt schwer verletzt. Sie ist mit Nummer 8 schwanger. Sie sagt zu Dennis, sei die Bindung halt nicht so wie zu den anderen Kindern gewesen. Eine Erklärung dafür, dass sie ihn sterben ließ? Dennis ist nicht gestorben, weil es nicht genug zu essen gab. Für Alkohol und Zigaretten reichte es immer. Die Familie lebte von Sozialhilfe und vom Kindergeld. Und wenn nichts mehr da war, ging man zum Sozialamt, meist 2 bis 3 Mal im Monat, und beantragte dort Lebensmittelgutscheine oder Kleidung. Dann kam eine Sozialarbeiterin und schaute in den Kühlschrank, ob der wirklich leer war. Warum schaute sie nicht mal in die Kühltruhe? Oder nach den Kindern? Der Vorsitzende fragt nicht nach. An den Kindern sei ihr nichts aufgefallen, sagt die Zeugin vom Amt. Es habe nach Urin gerochen, wie es bei Kleinkindern eben rieche. Ob da 4 oder 5 herumtobten, sie weiß es nicht. Sie wusste nie, wie viele Kinder es bei den Bittners tatsächlich gab. Ihr Auftrag war ja nur die Prüfung des Kühlschranks. Dennis soll am 20. Dezember 2001 gestorben sein, zu einer Zeit, als die Geschwister den Weihnachtsmarkt besuchten. In der ersten Panik habe sie ihn in einem Bettkasten vor den Geschwistern versteckt, sagt die Mutter, später in der Kühltruhe. Den Ehemann beschwichtigte sie, der Junge sei von einem Hubschrauber abgeholt und in eine Berliner Klinik geflogen worden. Er müsse über lange Zeit behandelt werden. Diese Geschichte erzählte sie auch, als Dennis Einschulung anstand. Man glaubte ihr, denn sie galt als kooperativ. Mit Frau Bittner gab es keinen Ärger. Haben Sie gefragt, warum das Kind abgeholt wurde? Will der Vorsitzende vom Vater wissen. Ja schon, sagt Bittner, aber er wisse vieles nicht mehr. Nur, dass die Mutter zu Dennis besonders unfreundlich war. Der Junge habe ihm leid getan. Ich habe nichts gesagt, damit es nicht wieder Theater gibt, sagt er. Der Vorsitzende fragt Bittner, warum seine Frau mit Dennis nicht zum Arzt ging. Weil der nicht sehen sollte, dass der so dünne ist, Bittner brummt etwas. Er sagt manches, was fragen lässt, warum Jessicas Eltern in Hamburg wegen Mordes verurteilt wurden, gegen Dennis' Eltern in Cottbus aber wie im Schongang verhandelt wird. An einem der ersten Sitzungstage ließ Bittner eine Erklärung ab, die sein Verteidiger für ihn aufgesetzt hatte. Er verstehe die Fragen des Gerichts meist nicht, sage viel Falsches, habe laut Gutachten ein IQ von 60, könne kaum lesen und schreiben. Eine Erklärung für Dennis' Tod? Lautstark nach dem Jungen gefragt hat der Vater offenbar nur, wenn er betrunken war. Die großen Söhne aus Frau Bittners erster Ehe schwiegen beklommen, um nicht an Unsäglichem zu rühren. Geahnt, gespürt hat wohl jeder etwas. Hätten sie fragen sollen, Mutter, was hast du mit unserem Bruder gemacht? Wie gehen sie künftig mit dieser Last um? In Hamburg stehen zurzeit Eltern unter dem Verdacht fahrlässiger Tötung vor Gericht, weil eines ihrer 6 Kinder 2004 an einem Hirnödem gestorben war. Die 2-jährige Michelle erkrankt an Mandelentzündung. Mehr als 24 Stunden mit der 4-jährigen Schwester eingesperrt, die das Sterben, das sie nicht begriff, mit ansehen musste. Als die Polizei in die Wohnung kam, stieß sie auf Dreck, Schimmel, Müll, Kot, auf Kinderzimmertüren ohne Klinken, die sich nur einen Spalt öffnen ließen, weil sich dahinter Unrat türmte. Irgendwann haben sich die Eltern den Anblick offenbar nicht mehr angetan. Die Geschwister, die in diesem Chaos dahin vegetierten, dünn und blass, schwer verhaltensgestört. Sie konnten nicht oder kaum laufen, nicht verständlich sprechen. Sie lächelten nicht, sie reagierten nicht, sie wussten nicht, was das ist, nach draußen gehen, spielen, Treppen steigen. Sie kannten keine geregelten Mahlzeiten, stopften wahllos in sich hinein, wenn sie Essbares fanden. Was wird aus ihnen werden? Der Älteste, 6 Jahre alt, wusste nicht, dass man einen Baum Baum nennt. Er konnte keinen Stift halten. Die Kinder wussten nicht, was es heißt zu baden, was eine Dusche ist und dass man Zähne putzt. Toilette? Sie urinierten und koteten ins Bett und auf den Boden. Dass Michelles Füße missgebildet waren, will der 28 Jahre alten Mutter erst nach dem Tod des Kindes aufgefallen sein. Die Frau, als Altenpflegerin ausgebildet, ist schon wieder schwanger mit dem 7. Im Jahr 1999 gebar sie 2-mal, dann jedes Jahr. Der 34 Jahre alte Vater, auch Altenpfleger und Rettungssanitäter, der sich seine Freizeit mit Computerspielen vertrieb, erklärt: Wir waren verzweifelt und wollten uns nichts anmerken lassen. Die Mitarbeiterin vom Jugendamt habe nur genervt mit ihren Vorschriften, sagt die Mutter. Zum Arzt habe sie mit Michelle nicht gehen können, weil nur die beiden Ältesten krankenversichert sind. Bei den jüngeren Kindern habe sie sich nicht um Geburtsurkunden gekümmert, ohne die Kinder nicht versichert werden könnten. Die Frau hat offenkundig kein Gespür für ihre Kinder, keine Bindung an sie. In vielem erinnert sie an Jessicas Mutter. Die Behörden täuschte sie wie Dennis' Mutter. Ein weiterer Einzelfall? So geht es weiter. In einer Dachwohnung entdeckt die Hamburger Polizei 2 Kleinkinder, die dort unter kaum vorstellbaren Bedingungen lebten. In Fürstenwalde 2 verwahrloste 3- und 1,5-Jährige. In Düsseldorf 3 verkotete Kinder in der Wohnung ihrer Mutter und so fort. Die Fälle nehmen nicht zu, sondern sie werden nur bewusster wahrgenommen, wenn das Thema Konjunktur hat, wie jetzt nach dem Fall Jessica. Zur Erinnerung, vor Jahren beherrschte ein anderes Thema die Schlagzeilen, der sexuelle Kindesmissbrauch. Aus nichtigstem Anlass wurden Familien auseinandergerissen, die Kinder in Heime gesteckt. Die Behörden reagierten mit einer Entschlossenheit, die sie in Fällen von Verwahrlosung und Misshandlung nur selten aufbringen. Wenn Menschen mit ihrem eigenen Leben nicht zurechtkommen, sind die Hauptleidtragenden meist ihre Kinder. Sie werden in die Welt gesetzt, weil Erwachsene meinen, dadurch eher einen Platz in der Gesellschaft zu gewinnen, selbst wenn alles dagegen spricht. Jessicas Mutter gebar auf der Suche nach einer heilen Familie Kinder, obwohl sie keinem eine Mutter sein konnte. Angelika Bittner wollte mit den Geburten angeblich ihre inneren Leere entfliehen. Gerade Eltern, die Hilfe bitter nötig hätten, wollen sich oft von Behörden nicht reinreden lassen. Sie wollen ihre Überforderung nicht wahrhaben und nicht als Versager gelten wie im Fall Michelle. Hilfsangebote erreichen sie nicht. Gegen Kontrollen wehren sie sich und sei es durch Umzug. Auf Anschreiben und Aufforderung reagieren sie nicht. Da ist es schon viel, wenn Michelles Mutter heute sagt: Ich weiß, ich sollte mich schämen. Sie sagt nicht: Ich schäme mich. Einsicht? Wohl kaum. Sie bagatellisiert, sucht die Schuld weiterhin bei den Ämtern oder den widerspenstigen, bösen Kindern. Menschen setzen Kinder in Serie in die Welt, weil sie Kondome nicht mögen oder die Pille angeblich nicht vertragen oder weil man auch vom Kindergeld leben kann. Sie reden von Angst vor Ärzten und haben eine Abneigung gegen Regeln. Sozialarbeiter, denen trotz Alarmzeichen nichts aufgefallen sein will, reden sich heraus, dass sie den Entwicklungsstand von Kindern oder ihre Therapiebedürftigkeit nicht beurteilen könnten. Oder dass ihnen die Zustände einfach nicht mehr aufgefallen seien oder dass der zuständige Kollege im Urlaub oder krank war. Emotional verwüsteten und geschundenen Kindern wie Michelles oder Dennis' Geschwistern wird Mitleid zuteil, solange sie klein sind und als Opfer gelten. Was bei ihnen zurückbleibt, was nicht wegtherapiert werden kann und nicht zuheilt, ist heute noch gar nicht abzusehen. Diese Kinder sind geprägt fürs Leben von der häuslichen Hölle, selbst wenn sie ihr gerade noch entkam. Später, wenn es bei ihnen im Leben nicht klappt und sie mit dem eigenen Nachwuchs scheitern, wie ihre Eltern, dann nennt man sie Monster. Cottbus. In der Wiederaufnahme des Prozesses gegen die Eltern des verhungerten, damals 6 Jahre alten Dennis, hat das Landgericht Cottbus im August 2007 die Mutter Angelika Bittner zu 13 Jahren Haft, ihren Mann Falk zu 11 Jahren verurteilt. Was Prozessbeobachter fassungslos machte, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und erwartet wird, dass die Anwälte der Verurteilten Berufung einlegen werden, verzichtete das Gericht darauf, gegen die Eltern Haftbefehl zu erlassen. Sie durften das Gericht als freie Leute verlassen. Zuvor hatte Angelika Bittner vor der 2. Strafkammer durch ihren Anwalt ein Statement verlesen lassen. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn Dennis heute zur Schule gehen würde. Dabei saß sie auf der Bank und zerknüllte ihr Taschentuch. Ihr Anwalt gab bekannt, dass sie psychisch nicht in der Lage sei, die Erklärung vorzutragen. Während ihr Anwalt vorlas, weinte Angelika Bittner. In den Augen vieler Anwesender sehr bemüht. Die meisten nahmen der Angeklagten, die 2,5 Jahre lang ihren verhungerten Sohn Dennis in einer Tiefkühltruhe in der eigenen Wohnung versteckt hatte, die Tränen nicht ab. Der Fall hatte im Jahr 2004, als das tote Kind halb verwest gefunden wurde, für bundesweites Aufsehen und Entsetzen gesorgt. Auch bei ihrem Mann Falk, der von dem Tod des Jungen nichts gewusst und bis dahin geglaubt haben soll, dass Dennis in einem Krankenhaus sei. So hatte es ihm seine Frau erzählt, als er sich wunderte, dass der Junge nicht mehr da war. So hatte sie es jedem erzählt, der sich nach Dennis erkundigte. Auch seinen Geschwistern, die täglich an der verschlossenen Tiefkühltruhe in der Wohnung vorbeiliefen, der Oma, den Nachbarn. Dabei war Dennis schon seit Dezember 2001 tot. Vernachlässigt, verwahrlost und irgendwann so entkräftet, dass er auf einmal nicht mehr atmete und plötzlich tot war. So Angelika Bittner vor Gericht. Sie war nach eigenen Angaben und nach Aussagen von psychologischen Gutachtern mit der Erziehung von damals 8 Kindern völlig überfordert. Dennis wurde im Frühsommer 2004 gefunden. Denn Mitarbeiter des Sozialamtes, die Familie Bittner betreuten, waren schließlich misstrauisch geworden und fragten bei der Krankenkasse nach wegen der Abrechnungen des Krankenhauses. Doch es gab keine Abrechnung. Schließlich durchsuchte die Polizei die Wohnung und machte den grausamen Fund. Im Februar 2006 wurden Angelika und Falk Bittner deshalb wegen Mordes vor dem Landgericht Cottbus zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Doch die Anwälte legten Revision ein und der Bundesgerichtshof entschied, dass nur eine Verurteilung wegen Totschlags in Betracht komme. Weil Dennis durch den immer weiter fortschreitenden Prozess der Entkräftung und Abmagerung schließlich keinen Schmerz mehr empfunden habe und daher das Mordmerkmal der vorsätzlichen Grausamkeit entfalle. Die von den Anwälten geforderte Anhörung von Zeugen, darunter der Psychotherapeutin von Angelika Bittner und von Vertretern des Schulamtes, wurde vom Gericht abgelehnt. Das empörte die Anwälte der Bittners, die den staatlichen Behörden, insbesondere dem Schulamt, eine maßgebliche Mitschuld am Tod von Dennis zur Last legen wollten. Staatsanwalt Tobias Pinder, der 14 Jahre und 6 Monate Haft für Angelika Bittner und 13 Jahre und 6 Monate Haft für ihren Mann Falk gefordert hatte, machte deutlich, dass die Angeklagten vollauf Schuld am Tod ihres Kindes seien. Er sprach davon, dass Dennis in seinen letzten Lebensmonaten nur noch wie ein totes Stück Holz behandelt worden sei. In Richtung Angelika Bittner fragte er, wo sind die Tränen der Angeklagten damals gewesen?
Come little children, the time's come.